Ja, ich stelle mich noch mal kurz vor. Genau, hier vorne, die besten Plätze sind noch frei. Okay. Sollte eigentlich was kommen? Eigentlich soll das kommen. So. Ah ja, jetzt wird hier was gesucht, das ist gut. Bis die Technik soweit ist, stelle ich mich kurz vor, bin der Markus Hartmann aus Bad Kissingen, bin mit der Ute da, meiner Frau. Mein Herzensanliegen ist die Seelsorge in der Gemeinde, weil man davon, das darf ich auch zum Teil machen, aber weil man davon schlecht leben kann, arbeite ich auch noch mit einer halben Stelle in einer Reha-Klinik in Bad Kissingen am Empfang. Ute arbeitet als Ärztin in einer anderen Reha-Klinik. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich, dass ich jetzt die Predigt halten darf. Und wenn wir Glück haben, funktioniert die Technik auch. Das manchmal öffnen, ja. Vorhin beim Test hat es noch geklappt. Ansonsten gibt es nichts zu sehen, sondern nur was auf die Ohren. Kabel ist hier. Jetzt! Jawohl! Okay, das ist schon mal ganz gut. So, okay. Machen wir diesen da. Das ist eigentlich... Falsche Ansicht. Ah, so, dann braucht man noch ein bisschen die vorführen. Jetzt, genau. Okay, wenn die Handys leise sind, davon gehe ich aus, starten wir. Ja, wo gehöre ich hin, ist eine Frage, die uns immer wieder bewegt, die wir in manchen Liedern schon angesprochen haben. Und darum wird es auch in der Predigt gehen. Die Antwort, die uns das Wort Gottes gibt, wo gehöre ich hin, heißt ins Haus des Herrn. Und ich habe zwei schöne Bibelstellen dazu, die ich gleich erwähne. Und ich möchte aber ein bisschen ausholen. Wo gehöre ich hin? Ins Haus des Herrn? Ja, ist es die Gemeinde? Ist es das Himmelreich? Also das Haus des Herrn ist viel größer als dieses Haus. Das ist nicht auf dieser Welt. Das Haus des Herrn ist das Himmelreich. Wir gehören in die Familie Gottes. Das kann auch heißen, das Haus des Herrn. Aber manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Manchmal fällt es uns echt schwer, wenn uns schlimme Dinge passieren, die mit einem liebenden, allmächtigen Gott zusammenzubringen. Ich habe es erleben müssen, so 2 Jahre vor meiner Bekehrung ist mein Vater gestorben. Ich war 19, er war 54, ist durch einen Herzinfarkt ganz plötzlich gestorben. Das war schlimm für uns als Familie, nicht nur weil es ein Drama war, sondern weil es uns auch in existenzielle Not gebracht hat. 2 Jahre nach meiner Bekehrung ist mein Bruder gestorben. Er hat sich entschieden, aus diesem Leben rauszugehen. Das war noch mal viel dramatischer mit 18 Jahren. Da zieht es einem den Boden unter den Füßen weg, wenn du das als Angehöriger erleben musst. Und ich habe es nicht zusammengebracht, wie ist es möglich, Gott, du bist liebend, du bist allmächtig, warum lässt du sowas zu? Und ich habe bis heute keine Antwort darauf, warum Gott das zulässt. Aber ich möchte mit euch darüber, möchte euch ein paar Gedanken weitergeben, wie wir damit leben können, wenn in unserem Leben Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und dazu habe ich ein paar Verse in der Bibel gefunden, mit denen der Herr Jesus auch seine Jünger vorbereitet auf Ereignisse, die so drastisch sind, dass sie es nicht verstehen konnten, dass es ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und diese Verse, die den Jüngern, mit denen der Herr Jesus seinen Jüngern geholfen hat, das, was auf sie zukommt, zu überleben und durchzustehen, diese Verse können auch uns heute dazu helfen, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Ich hoffe und bete, dass wir das von Gott lernen, dass wir uns das in unsere Herzen sprechen lassen. Wenn Gott uns Schwierigkeiten zumutet, dass wir mit seiner Hilfe einen Weg finden, damit umzugehen. Und darum soll es gehen. Der Titel, wo gehöre ich hin? Ins Haus des Herrn, das steht. Und die Predigt hat zwei Punkte. Dieses Wissen, dass wir ins Haus des Herrn gehören, kann ein sicherer Weg sein, auf dem wir auch durch schwierige Zeiten gehen können. Und dieses Haus des Herrn bietet uns auch ein sicheres Ziel für ewige Zeiten. Das sind die zwei Punkte der Predigt und der Text. Den könnt ihr mitlesen, entweder hier vorne oder noch besser in eurer eigenen Bibel, im Johannesevangelium. Da sagt der Herr Jesus seinen Jüngern am Ende, als er das Passamahl mit ihnen gefeiert hat, das Abendmahl, da lesen wir drei Kapitel Reden vom Herrn Jesus, Johannes 14, 15, 16 und dann das hohepriesterliche Gebet, ganz intim, wo der Herr Jesus einen Blick in sein Herz tut, wie er mit dem himmlischen Vater betet. Und ich fange an hier in Johannes 14. Und ich nehme diesen Vers 1 dazu, denn der beschreibt uns, ja, da holt Jesus aus, in welche Situation er das hineinspricht. Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Jünger Jesu wussten und glaubten, dass er der Messias ist. So weit, so gut. Was sie überhaupt nicht verstehen konnten, obwohl er es ihnen mindestens dreimal angekündigt hat, war, dass ihr Messias sterben würde. Dass ihr Messias verhaftet würde und den Römern überliefert würde und ans Kreuz geschlagen würde. Das konnten sie nicht verstehen. Das hat nicht in ihr Denken reingepasst. Dazu war kein Platz in ihrem Kopf und in ihrem Herz. Das hat sie so erschüttert, dass sogar ein Petrus den Herrn, seinen geliebten Herrn, dreimal verleugnet hat. Dass alle Jünger außer Johannes und den Frauen weggerannt sind, als ihr Herr ans Kreuz geschlagen wurde. Weil sie konnten nicht fassen, was da Schlimmes passiert ist. Und um sie darauf vorzubereiten, sagte Herr Jesus diese Verse: Euer Herz, erschrecke nicht. Und was können wir tun, wenn unser Herz doch erschreckt, weil die Umstände irgendwie so schlimm sind, dass wir sie nicht verstehen? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt kommt diese wunderbare, tröstende Passage. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das ist die Perspektive, die über das Kreuz hinausragt. Es war erforderlich, wenn der Herr Jesus im Himmel uns himmlische Wohnungen bereiten möchte, dass er über das Kreuz geht, dass er durch das Tal des Todesschattens hindurchgeht, durch den Tod geht und durch die Auferstehung. Das war sein Weg, um uns Wohnungen zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist der Wunsch vom Herrn Jesus. Das ist das Ziel des Ganzen, dass er uns zu sich nimmt, damit auch wir da sind, wo er ist. In inniger, ungetrübter Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Er will uns bei sich haben. Das sagt er seinen Jüngern und das gilt für uns heute genauso, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir durch den Glauben an das Wort Gottes, durch unser Vertrauen auf den Gott des Wortes seine Jünger sind. Und ihr, die ihr Eltern seid und Kinder habt, ihr habt vielleicht auch Situationen erleben müssen, wenn die Kinder krank waren, wenn irgendwas passiert ist, wenn sie zum Arzt oder ins Krankenhaus mussten, dass ihr es dem Kind erklärt habt und dass da vielleicht irgendeine Behandlung war. Ich weiß, kann mich so dunkel erinnern, als ich 5 war, mussten mir die Mandeln rausgenommen werden. Das war damals so üblich. Wie erklärst du einem 5-Jährigen, dass er ins Krankenhaus muss und seine Mandeln raus müssen? Du kannst es mit Worten erklären, aber wirklich verstehen tut das nicht. Ich bin dankbar, dass es da verständnisvolle Ärzte und Schwestern gab in dem Krankenhaus. Die haben dann gesagt, wenn dann die grünen Männchen kommen in den OP-Kitteln und irgendwie mir eine Maske aufsetzen mit irgendeinem Betäubungsgas, da kommt eine Maske und da musst du Luftballons aufpusten. Ja, das hat mich getröstet. Jetzt kommt die Maske und damit du keine Angst davor hast, jetzt musst du fest pusten, um die Luftballons aufzupusten. Schöner Versuch, einem kleinen Kind zu erklären, dass da irgendwie unheimliche, unverständliche Dinge um ihn herum passieren. Nee, ich habe keine gesehen, weder vor der OP noch hinterher beim Aufwachen. Hätten sie eigentlich ein paar hinhängen müssen, ja. Genau. Wie auch immer, das war ein netter Versuch. Und was mir aber tatsächlich geholfen hat, war irgendwie die Ruhe und Liebe meiner Eltern und die Fürsorge der Pflegerinnen und Ärzte, die damals dort waren. Meine Erinnerung ist nicht voller Angst. Meine Erinnerung, was so zurückbleibt, ist irgendwie doch positiv. Da wird mir geholfen. Und das ist das Ziel des Herrn Jesus. Darum sagt er das den Jüngern, um sie darauf vorzubereiten, auf die Dinge, die passieren werden. Sie hatten ihr Leben auf Jesus gesetzt. Sie glaubten, er ist der Messias. Er wird sein Reich bauen und sie zu sich holen, das stimmt ja. Sie waren so fest überzeugt, dass der Johannes und der Jakobus sogar gefragt haben, Herr, können wir in deinem Reich rechts und links von dir sitzen? Also sie hatten da schon eine Vorstellung, die war ein bisschen vielleicht kindlich naiv. Er hat sie dann getadelt, ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommt. Aber hier bei diesem Abendmahl, das er mit ihnen gefeiert hat, sagt er diese Verse, um sie zu trösten, um sie vorzubereiten. Und der Herr Jesus, was macht er? Er geht hin, um Wohnungen zu bereiten, damit er uns zu sich holen kann. Der Herr Jesus war auf dieser Erde im ersten Beruf Zimmermann oder Bauhandwerker, hat er von seinem Vater Josef gelernt. Und ich bin überzeugt, dass er hier richtig gute Arbeit abgeliefert hat. Und wie viel schöner sind dann himmlische Wohnungen, die er für uns baut. Ich weiß nicht, wie ihr wohnt, was es da für Schönheit oder auch Mängel gibt. Himmlische Wohnungen sind garantiert ohne Mängel. Und ob ihr den Blick übers Maintal oder auf die Berge, ins Grüne oder lieber in die Stadt habt. Ich bin überzeugt, unsere Wohnungen im Himmel sind genau so, dass wir da absolut glücklich drin sein werden. Weil die Aussicht, die ist da nicht mehr auf irdische Dinge, entweder Berge oder Meer, entweder Wald oder Main, sondern der Blick geht auf Gott, der unsere Sehnsüchte erfüllt, wie wir es auch gesungen haben. Aber bevor wir dieses Ziel erreichen, leben wir noch auf dieser Erde. Und so wie das Leben der Jünger erschüttert wurde, als nur wenige Stunden nach diesen tröstlichen Worten sie miterleben mussten, wie ihr Herr Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane und angeklagt wurde im Hof des Hohen Priesters und den Römern überliefert wurde. Genauso wie das passiert, passieren auch uns einfach schlimme Dinge, weil wir auf dieser Erde leben, weil hier auf dieser Erde die Menschen zu Gott gesagt haben, wir wollen nicht, dass du unser König bist. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Das war das Grundübel, was im Garten Eden passiert ist. Das ist die Sünde, unter der unsere ganze Erde, die ganze Schöpfung, sagt Paulus im Römerbrief, bis heute leidet. Und weil unsere Erde so kaputt aussieht, wie sie ist, da haben wir Belege dafür, dass ja einfach dieses biblische Modell wahr ist. Egal, ob du an die Klimakrise glaubst oder nicht, Fakt ist, diese Erde wird nicht besser, sondern immer kaputter, weil die Menschen, die auf ihr leben, die Mächtigen, die nur ihre Taschen voll machen, denen es nur um Macht und Geld geht, egal ob ein Herr Trump oder Putin oder wie sie alle heißen, die jetzt die Ukraine unter sich aufteilen, so sind die Mächtigen, die die ganze Welt unter sich aufteilen, um ihre Taschen zu füllen. Egal, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Menschen, ohne Rücksicht auf Natur. Das sind alles Folgen dieser Sünde. Und neben diesen Folgen gibt es noch die ganz persönlichen Dramen. Ich erinnere mich, eins der unfassbarsten Erlebnisse habe ich im Dezember 19 erlebt, als von einem guten Freund, die Frau, gute Freundin, die Bärbel Seid, ganz plötzlich verstorben ist. Und ich dachte nur, Gott, wie kannst du das zulassen, dass diese Frau, die ihr Leben lang für ihre Familie und für dich hingebungsvoll gelebt hat, dass die so plötzlich mitten aus dem Leben gerissen wird, ihren Kindern, ihren Enkelkindern fort wird. Ich weiß noch, als ich ihren Sohn angerufen habe und er es erzählte, die Mutter ist im Krankenhaus, da dachte ich, ich habe schlecht gehört sein. Ich meine, die Oma, die mit weit über 80 im Pflegefall war, die irgendwo in einem Alter war, wo es normal ist, dass Menschen sterben. Aber nee, nicht die Oma, sondern die Mutter, die Oma gepflegt hat, wurde aus dem Leben gerissen. Und es schmerzt mich bis heute, wo ich es euch erzähle. Ich weiß nicht, warum Gott es zugelassen hat, aber ich durfte miterleben, wie ihr Mann Wolfgang, der auch furchtbar gelitten hat, weil sie eine sehr harmonische Ehe hatten, wie er irgendwann Ja zu Gottes Wegen gesagt hat und sich diesem Gott anvertraut hat. Wie er aufgehört hat, gegen dieses schreckliche Schicksal zu rebellieren und Ja zu Gott gesagt hat und aus Gottes Hand auch dieses schlimme Ereignis angenommen hat und sich von Gott hat trösten lassen durch die Zusagen im Wort Gottes und durch die Gegenwart unseres Gottes, der uns in seinen Händen hält und uns auch durchträgt, wenn er uns Schlimmes zumutet. Wenn wir in solche Situationen, ich weiß nicht, was ihr erlebt habt oder erleben müsst. Es gibt Situationen, da helfen keine Bibelverse, da helfen keine frommen Sprüche, da hilft kein wird schon wieder, da hilft kein billiger Trost. Aber es gibt eine Person, die hilft. Der Herr Jesus half damals seinen verwirrten Jüngern. Und er ist heute derselbe und in alle Ewigkeit derselbe. Und er ist es, seine Gegenwart ist es, die auch dich und mich, die uns hilft, Dinge auszuhalten, die wir nicht verstehen können. Dieser Zuspruch, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist ein Zuruf, der uns herausfordert. Und ich habe die Wahl, zu Gott zu sagen, Gott, wenn du mir das zumutest, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und es ist eine menschlich verständliche Regung, aber was bringt die? nichts, die macht nichts besser. Die schneidet uns sogar noch von der Quelle des Trostes ab, den wir haben. Und ich durfte erleben in den schlimmsten Zeiten meines Lebens, dass mich nur diese Gegenwart Gottes, dieses Glaubt an Gott und Glaubt an mich, nur diese Gegenwart Gottes mich durchgetragen hat, mich mein verletztes Herz wieder getröstet hat. Und weil ich das erleben durfte und weil ich es miterleben durfte bei einem Wolfgang Seid und bei manchen anderen, die schlimme, wirklich schlimme Dinge erleben mussten, da möchte ich euch Mut machen. Ich weiß nicht, was deine schlimmste Not ist, aber ich weiß, dass wir miteinander einen Gott haben, der uns in allen Wegen, auf allen Wegen trösten will und kann und wird. Und das griechische Wort, das hier für Glaube, der Schlüssel ist dieses Glaubt an Gott, glaubt an mich. Das Wort Glauben, dieses griechische Wort Pisteo, das heißt mehrere Dinge. Ich weiß noch, als ich in der Schule Latein gelernt habe und dann gesehen habe, da ein lateinisches Wort 5 deutsche mögliche Bedeutungen. Ich habe gedacht, boah, ganz schön kompliziert, die alten Sprachen. Hubert, du hast Griechisch mal vielleicht gelernt in der Schule, da ist es ähnlich oder noch schlimmer. Ich habe das, ja, 7 Bedeutungen, 7 Übersetzungsmöglichkeiten für ein Wort. Ich habe hier für Glauben, habe ich mal nur ein paar rausgeholt, das Wort für Glauben kann man übersetzen erstmal mit für wahr halten, von etwas überzeugt sein. Aber ganz wichtig auch, sein Vertrauen setzen auf das, was ich höre oder lese. Wenn Ute mir etwas sagt, habe ich die Wahl, ja, ja zu denken oder sie beim Wort zu nehmen und zu glauben, für wahr halten, anzunehmen, dass es stimmt, was sie mir sagt. Sie ist die vertrauenswürdigste Person, die ich kenne. Und was sie sagt, das stimmt. Und auch wenn sie mir etwas sagt, wo ich im ersten Moment Zweifel habe, ah, wie kann das jetzt sein? Dann tue ich gut daran, sie beim Wort zu nehmen, ihr zu vertrauen. Und damit heißt es auch, fängt diese persönliche Ebene an, nicht nur sein Vertrauen auf jemanden setzen, sondern noch einen Schritt weiter, mich jemandem anzuvertrauen. Wenn sie mir sagt, ich liebe dich, dann kann ich das hören und dann kann ich das glauben. Aber wenn ich mich dieser Liebe und dieser Liebesbotschaft anvertraue, dann entsteht Nähe, dann entsteht Tiefe in der Beziehung. Und so ist es mit Gott, wenn ich dem Wort Gottes Vertrauen schenke, es erstmal für wahr halte und dann darüber nachdenke, okay, wie ist Gott, was weiß ich aus der Bibel? Kann ich diesem Gott vertrauen? Und je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, umso näher wird mir der Gott des Wortes kommen. Und je mehr Zusagen ich da drin lese und je öfter ich erlebe, wie ich mich an ihn wende im Gebet, und auch erleben darf, wie er nicht alle, aber manche Gebete erhört. Nicht alle so, wie ich es möchte, aber alle irgendwie auf seine Weise, dass es gut ist. Umso mehr werde ich erleben, dass ich mich diesem Gott wirklich anvertrauen kann, dass da Beziehung wächst. Und das haben die Jünger Jesu erlebt. 3 Jahre lang aus nächster Nähe. Sie wussten das, was Jesus sagt. Das stimmt. Diese Worte, die sind wahr. Da gibt's gar nichts. Er redet manchmal so, dass wir es nicht verstehen, aber das, was wir verstehen, das stimmt. Darauf kann ich mein Leben bauen. Und trotzdem sagt er ganz praktisch mit diesen Worten, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Er bereitet sie auf etwas vor, was passieren wird, was sie nicht werden verstehen können. Und er sagt hier praktisch, es wird etwas passieren, das euch total erschüttert, aber ich sage es euch vorher. Und ihr müsst euch davon nicht erschrecken lassen, sondern ihr könnt sogar dann mit eurer Not zu mir kommen. Vertraut euch mir an. Haltet euch an mir fest. Haltet euch an meinem Wort fest. Dann dürft ihr erleben, wie ich euch festhalte. Ich denke da an Matthäus 11, 28, dieses kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. In eigenen Mühen werdet ihr keine Ruhe finden. Bei anderen Menschen werdet ihr keine Ruhe finden. Aber bei mir werdet ihr Ruhe finden. Und dann erklärt er seinen Jüngern, was das eigentliche Ziel ist nach dem Kreuz, wohin er geht und warum er das tut. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, eine Wohnstätte, eine Wohnung, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Wenn ich so ein damit lese, letzte Zeile, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist für mich immer, ich mache da immer eine Raute drum in meiner Bibel. Dieses damit zeigt immer das Ziel an, wozu etwas geschieht. Da kommt immer danach, kommt das eigentliche Ziel. Warum passiert etwas? Wozu wird etwas gemacht? Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das Ziel von Herrn Jesus. Er will diese Nähe, die er mit seinen Jüngern hatte, in alle Ewigkeit im Himmel haben. Und das gilt auch für dich und mich. Wow. Das möchte ich uns zusprechen. Wenn ich... Lasst euch das von Jesus zusprechen. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ihr Lieben, das ist noch nicht ganz erfüllt. Der Herr Jesus ist wiedergekommen zu seinen Jüngern nach der Auferstehung, aber er ist dann 40 Tage später wieder aufgefahren. Wir haben das im Mai gefeiert, Himmelfahrt. Dann kam Pfingsten, der Heilige Geist. Jetzt wohnt er in uns durch den Heiligen Geist, wunderbar, geheimnisvoll, mehr als wir verstehen. Aber wir dürfen es glauben und dann auch erleben. Aber dieses letzte, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, ist noch nicht erfüllt. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, redet Paulus davon, von dieser sogenannten Entrückung. Der Herr Jesus wird wiederkommen und alle Gläubigen in den Wolken zu sich holen und dann werden wir im Himmel bei ihm sein. Also das ist eine Zusage, die noch nicht erfüllt ist. Aber ich sage euch ganz persönlich, je schlimmer es hier auf dieser Erde wird, umso mehr freue ich mich darauf, dass das erfüllt wird. Ich will mich nicht ängstlich machen lassen von den schlechten Nachrichten, die uns täglich zugemutet werden. Je schlimmer die Nachrichten werden, desto größer wird meine Freude darauf, dass der Herr Jesus das wahr macht. Und jeder Tag, an dem die Sonne wieder aufgeht, sind wir einen Tag näher an der Erfüllung dieser Prophezeiung. Das kann uns Mut machen. Warren Wiersbe sagt in seinem Kommentar zum Neuen Testament, Jesus zufolge ist der Himmel ein realer Ort. Er ist nicht das Produkt religiöser Einbildung, noch das Resultat einer gestörten Denkweise, die nach Luftschlössern Ausschau hält. Der Himmel ist der Ort, an dem Gott wohnt. Und wo Jesus heute zur Rechten des Vaters sitzt. Der Himmel wird als Königreich, als Erbteil, als Vaterland, als Stadt und als Zuhause beschrieben. Und weil der Himmel das Haus des Vaters ist, herrschen dort Freude und Liebe und ungetrübte, innige, herzliche Gemeinschaft. Und wer mehr wissen will, der kann seine Bibel ganz hinten aufschlagen. Ich habe nur zwei Verse aus Offenbarung 21. Lest Offenbarung 21 und 22. Da beschreibt uns Johannes, was er sieht in seiner Vision vom Himmel. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Ute und ich sind Camper. Was ist der Unterschied zwischen einem festen Haus und einem Zelt? Zelt drückt Nähe aus, Intimität. Wenn du auf dem Campingplatz bist und der Nachbar hustet im Nachbarzelt, dann hörst du das. Da kriegt man alles mit. Da ist man sich viel näher als irgendwo in einer betonierten Hotelburg. Und ich finde es interessant, dass Gott das so ausgewählt hat. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das drückt einfach Nähe und Intimität aus. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Unser Gott wird ganz nah bei uns sein. Er möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind. Und Gott wird, was wird er tun? Abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Also alles, was uns hier Mühe macht, was uns Not macht, was uns wehtut, was uns manchmal denkt, ich kann es nicht mehr aushalten. Das wird dort weg sein. Und die Tränen, die wir hier vergießen, die wird er uns abwischen. Wir haben leider keine Kinder, aber ich bin immer sehr bewegt, wenn ich es miterleben darf, wie irgendwo Kinder sich, wie Eltern sich liebevoll um Kinder kümmern, wenn da so ein kleines Bobbelchen ankommt und sich wehgetan hat und zu Mama rennt und getröstet wird oder zu Papa rennt und da werden die Tränen weggewischt und dann wird gepustet und alles ist wieder gut. Zumindest der Trost ist da erstmal. Einfach die Nähe von Mama oder Papa im Arm, haben es gestern bei Verwandten mitgekriegt, wo sich ein zweijähriges Mädel den Kopf gestoßen hatte, war bei der Mama auf dem Arm und alles war wieder gut. Das sind Bilder, wie Gott mit uns umgehen möchte. In seiner Nähe. Er kümmert sich ganz persönlich um unser Leid. Er wischt uns die Tränen ab, wenn wir hier weinen mussten. Der Tod, die Dinge, die uns wirklich Not machen, Leid, Geschrei, Schmerz. Hier stehen bewusst nicht 95 Arten von Leid, sondern dieser Oberbegriff, weil alles Leid weg sein wird im Himmel. Und dann diese wunderbare Zusage, das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, der Gott, der nicht lügen kann, spricht, siehe, ich mache alles neu. Wow. Und er sprach zu mir, nochmal zur Bekräftigung, da kommt nochmal, ich arbeite in der Reha-Klinik, Deutsche Rentenversicherung, ist so ein bisschen behördenmäßig, da muss immer ein Stempel drunter, damit es korrekt ist. Gott gibt hier seinen Stempel drunter. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Nochmal zur Bekräftigung, das ist die Wahrheit. Wow, was für eine herrliche Zusage. Der Himmel ist das Zuhause der Kinder Gottes. Der Himmel ist unser Zuhause. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und das sind so großartige Zusagen. Diese Bibelverse für uns, die sind so wie ein Lottoschein mit 6 richtigen. Ich weiß nicht, ob hier jemand Lotto spielt. Ich habe es irgendwann mal aufgegeben, weil ich mir an Gott Genüge lassen möchte, an seiner Versorgung. Aber wenn du einen Lottoschein hast und 6 richtige drauf sind, dann ist der mindestens 1 Million wert, vielleicht auch 22 Millionen oder wie hoch der Jackpot halt ist. Wann bekommt er seinen Wert? Wenn du ihn einlöst. Wenn du ihn nicht einlöst, dann ist dieser Lottoschein mit 6 richtigen ein wertloses Stück Papier. Damit kannst du deinen Ofen anzünden im Winter, wenn es wieder kalt wird. Das ist der einzige Wert, den er noch hat, der Lottoschein mit 6 Richtigen, wenn du ihn nicht einlöst. Und so gehen wir manchmal um mit den Zusagen Gottes. Wir haben die herrlichsten, größten, schönsten Zusagen von Gott. Aber wenn wir sie nicht im Glauben bei ihm einlösen, dann sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Und ich möchte diese Zusagen Gottes wirklich für wahrnehmen, Gott beim Wort nehmen und Gott einlösen, bei Gott einlösen. Und dazu einen Vers von Helmut Thielicke: Der Glaube ist wieder, der Glaube ist der Schlüssel, wie wir diese Zusagen von Gott ins Leben rufen, wahrmachen können. Der Glaube verschließt die Türen zur Wirklichkeit nicht, er öffnet sie. Der Glaube hilft uns, die größere, höhere, ewigere Wahrheit und Wirklichkeit zu sehen, die wir mit unseren irdischen Augen, wenn wir jetzt raus in die schöne Schöpfung sehen, nicht wirklich sehen können. Der Glaube hilft uns, die Wirklichkeit im Wort Gottes zu sehen und für wahr zu halten, darauf zu vertrauen. Und ich brauche oft diese Glaubenshilfe. Markus 9, 24, da steht ein Vers: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das war vor einigen Jahren mal die Jahreslosung 2020. Und das kann für mich ein tägliches Gebet sein, das muss ich euch ehrlich sagen. Ich lese diese schönen Prophezeiungen, diese schönen Zusagen im Wort Gottes und ich habe manchmal ein Problem damit, dann sehe ich wieder irgendwie, was passiert mir, ich kriege eine schlechte Nachricht oder lasse mich runterziehen von anderen, die schlechte Nachrichten kriegen und denke, oh Gott, warum? Wo bist du? Wieso lässt du das zu? Und dann schleicht sich so Unglaube irgendwie in mich rein, durch schlechte Nachrichten vor allem. Und mir geht es wie diesem Vater, der da mit seinem besessenen Sohn zu den Jüngern kommt und erlebt, wie die nicht helfen können, weil ihr Glaube auch nicht reicht. Und Jesus kommt runter vom Berg der Verklärung und der verzweifelte Vater sagt zu Jesus: Wenn du kannst, hilf meinem Sohn. Und Jesus greift es auf, dieses wenn du kannst, das ist ja ein Zeichen des Unglaubens. Und dann voll Verzweiflung sagt dieser Vater: Ich glaube, Herr, er klammert sich so, das ist seine letzte Hoffnung, die er hat. Nur noch Jesus kann meinem Sohn helfen. Herr, ich glaube, ich will glauben. Aber irgendwie mischt sich mein Glaube mit Unglauben. Herr, hilf meinem Unglauben, dass der weggeht und der Glaube übrig bleibt. So übersetze ich das mal. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. So geht es mir oft und vielleicht auch manch anderen. Und lasst uns, wenn wir merken, dass wir Probleme haben, dem Wort Gottes zu vertrauen, lasst uns ehrlich sein vor ihm. Gott wünscht sich Ehrlichkeit. Und wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Mit den größten Sünden und mit den größten Zweifeln. Wenn wir sie ehrlich vor Gott bringen, dann kann er uns davon befreien. Ich habe noch eine zweite schöne Stelle, die ich einfach noch kurz erwähnen möchte. Dieser Psalm 23, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Das ist, hier wird dieses sichere Ziel für die Ewigkeit nochmal von einer anderen Perspektive betrachtet. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Der Psalm 23, der beschreibt ja einen Weg. Und Güte und Gnade, Güte, das ist etwas Gutes, etwas Angenehmes, eine Wohltat. Wenn du einen verspannten Nacken hast, dann ist vielleicht eine Massage oder eine warme Moorpackung, das ist Güte. Wenn du bei 35 Grad in brütender Hitze leidest, dann ist ein kühler Raum und ein kühler Drink ein Zeichen von Güte, wo du erfrischt wirst, wo du aufatmen kannst. Gnade heißt unverdiente Gunst, heißt, Zuneigung, liebevolle Zuneigung von dem allmächtigen Gott zu uns. Barmherzigkeit, Gott sieht unsere Not, auch die, die wir vielleicht in den tiefsten Kellern unseres Herzens verstecken. Er sieht sie, er kennt sie. Er möchte sie in sein liebendes Licht bringen, damit er es wegräumen kann, mit seinem Liebesstrom fortspülen kann. Und dieses Bild, Güte und Gnade werden mir folgen. Dazu ist mir ein schönes Bild eingefallen. Wenn wir jetzt rausgehen in die Sonne, dann wirft unser Körper einen Schatten. Und diesen Schatten können wir nicht loswerden. Den kann man nicht abschneiden, den Schatten. Da ist der Mensch und der Schatten kommt jetzt woanders hin. Nee, das geht nicht. Der Schatten ist genau da, wo wir sind und er folgt uns, überall, wo wir hingehen. Den werden wir nur dann los, wenn wir aus dem Licht rausgehen. Und genauso, wie wir unseren Schatten nicht loswerden können, so können wir Gottes Güte und Gnade nicht loswerden. Sie folgt uns ein Leben lang. Und dieser Schatten, diese Güte und Gnade, die gehen uns nicht voraus, sie folgen uns nach. Wer ist vor uns? Der gute Hirte. Und er geht mit uns zu den grünen Wiesen, zum frischen Wasser, auf geraden Wegen, aber manchmal auch auf Wegen des Todesschattens, durch dunkle Täler. Aber er geht voraus und er ist bei uns mit seinem Stecken und Stab, tröstet er uns. Und seine Güte und seine Gnade folgen uns nach, wie ein Schatten, der untrennbar mit uns verbunden ist. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen oder nicht fühlen. Es ist trotzdem, sie sind trotzdem da. Und das sagte der König David, der ja selber nicht nur Gutes erlebt hat, der jahrelang auf der Flucht war vor Saul, der ihn umbringen wollte. Und der später, als er dann König war, erleben musste, wie sein eigener Sohn Absalom gegen ihn geputscht hat und ihn umbringen wollte. Und auch sonst in seiner Familie ziemliches Chaos hatte. Aber am Ende seines Lebens sagt dieser König David, diesen Satz aus vollem Herzen, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Dieses Haus des Herrn, ja, das ist nicht wirklich der Tempel, weil den gab es noch gar nicht, als David das geschrieben hat. Da war die Bundeslade noch in einem Zelt. Das Haus des Herrn kann auch heißen, in der Familie des Herrn. Da gehöre ich hin und da werde ich hinkommen und da werde ich bleiben in alle Ewigkeit. Und noch ein schönes, Zitat. Diese Güte und Gnade, dieses Bild vom verlorenen Sohn, wir haben es als Dauerleihgabe von lieben Geschwistern bei uns im Treppenhaus. Der verlorene Sohn hat es erlebt. Der hat seinen liebenden Vater die kalte Schulter gezeigt. Und hey, Alter, rück die Kohle raus, du interessierst mich nicht, ich will nur das, was du an Gutes zu geben, an Geld zu geben hast, damit ich mein Leben genießen kann. Und als er das durchgebracht hatte und damit im Schweinestall gelandet ist und immer noch Hunger gelitten hat, ist die Güte seines Vaters ihm nachgegangen. Und er hat sich beim Schweinestall erinnert, boah, zu Hause, die Tagelöhner meines Vaters haben es besser wie ich hier in der Fremde. Die Güte des Vaters hat ihn verfolgt und drum ist er umgekehrt. Die Güte des Vaters hat ihn nach Hause gezogen. Mit Seilen der Liebe wurde er von der Güte des Vaters heimgezogen. Ein schönes Bild. Und was heißt Güte? Was heißt gutes Leben? Der wollte ein gutes Leben, hat es nicht gefunden in der Fremde, hat es dann gefunden, als er wieder zurückgekehrt ist, umgekehrt ist zu seinem Vater, der ihn hier umarmt hat, als er noch nach Schwein gestunken hat, der ihn voll wiederhergestellt hat. Da hat er die Güte des Vaters völlig erlebt. Und was heißt ein gutes Leben? Viele Menschen wünschen sich ein gutes Leben. Was ist das? Wenn Gott die Quelle alles Guten ist, dann ist ein guter Moment einer, der in Verbindung mit dem guten Gott gelebt wird. Und je mehr dieser Momente ich habe, desto mehr Gutes findet sich in meinem Leben. Also es kommt nicht aufs Bankkonto oder auf den reich gedeckten Tisch an, sondern auf die Momente, wo wir mit Gott in Verbindung sind. Und ich bin eigentlich ein Genussmensch. Ich habe mal Koch gelernt ursprünglich, weil ich gerne esse. Aber wie vergänglich ist so ein Essen? Darum habe ich die Kocherei aufgehört, weil du bist stundenlang am Abmühen für ein Essen, das in einer Viertelstunde weggeputzt ist. Ziemlich frustrierend, nicht nachhaltig. Aber ein Moment in Gottes Gegenwart ist besser als das größte, schönste Zehngang-Menü, weil da wird das Herz wirklich bewegt. Und je mehr solche Momente in Gottes Gegenwart wir erleben, umso mehr Gutes ist in unserem Leben. Also wer dem ein gutes Leben ist, ein Leben, das in Verbindung mit dem guten Gott gelebt wird. Und wer dem guten Hirten folgt, wird erleben, dass dieser Hirte es gut macht. Es wird nicht alles so laufen, wie wir uns das vorstellen. Aber am Ende wird es gut werden. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. Und am Ende dieses Psalms sagt David: Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Hier ein schönes Fenster aus der Erlöserkirche in Bad Kissingen. Der Herr Jesus besiegelt dieses Wort mit seinen durchbohrten Händen. Er ist auferstanden, er kommt wieder, er holt uns zu sich, damit wir bleiben dürfen im Haus des Herrn immer da. Amen.